Werte Zuhörerschaft, schönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Regner und ich sitze hier im wunderbaren Proberaum der Hottentotten, der immer noch frisch gebohnert ist, super aufgeräumt und es ist eine Pracht. Ich muss sagen, ich habe ihn in meiner aktiven Zeit nicht so sauber und ordentlich erlebt. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Wir sitzen hier, das ist quasi ein vierblättriges Kleeblatt, was Glück bringt, um ein bisschen, da das die erste Ausgabe des Lotzi-Casts ist, dem Podcast aus dem TH Lotzi, dem kleinen Kulturhaus am Rande der Stadt. Und für die erste Ausgabe haben wir uns ein leichtes Thema ausgesucht. Reden wir ein bisschen über Shakespeare. Warum nicht? Ich habe hier drei in irgendeiner Form Mitwirkende an der aktuellen Produktion Macbeth vom Konsortium hier sitzen. Darüber hinaus ist Shakespeare im Moment hier im TH Lotzi sowieso ein großes Thema. Wir haben die Hallo-Kinder-Nachmittage beschäftigen sich mit Romeo und Julia und mit dem Sommernachtstraum. Es ist, wie gesagt, Macbeth ist am Start. Und wir haben im Moment, hat heute am Aufzeichnungsdatum Premiere, die Bearbeitung der Unwilligen des berüchtigt blutigen Stücks Titus Andronicus, was dann wahrscheinlich auch noch eine Weile laufen wird. Also Shakespeare ist im Moment total in. Der Mann konnte wohl was, der hat wohl irgendwas richtig gemacht, dass uns das alle interessiert. Noch kurz zur Erläuterung, das TH Lotzi, was ist es? Also in meinem Beisein wurde das TH Lotzi schon als alles Mögliche bezeichnet, als Kreativschmiede, als Theater, als Biotop und auch als Piratenschiff tatsächlich bei einer Gelegenheit. Und hier gibt es verschiedene Probenräume, da sind Künstler, Schauspieler, Musiker zugange, die dort proben und hier auch so manches zur Aufführung bringen, vom Kinder über das Improvisationstheater bis zum gar richtig inszenierten Schauspiel. Ja, das können wir auch. Das ist echt fantastisch. Und ich habe hier drei Leute sitzen, die mit Macbeth näher zu tun haben. Stellt euch doch einfach mal vor. Ich bin gespannt, wer anfängt. Während ich sage, ich bin gespannt, wer anfängt, gebe ich total unauffällige Zeichen.
Hallo Philipp, danke für das Zeichen. Ich bin André Dinter.
Ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin, ne? Ich bin Philipp Regner. Wollte ich nur noch mal kurz einfließen lassen. Okay.
Ja, ich bin André Dinter, Ensemblemitglied der Hottentotten, deren Raum wir jetzt sitzen. Wir hatten ja vor kurzem hier schon einen kleinen Podcast zusammen in den Äther geschickt oder
nicht in den Wir haben ihn Äther aufgenommen, wir haben ihn noch nirgendwo hingeschickt, ja, aber wir haben ihn aufgenommen.
Also ich bin André Dinter, arbeite eben hier bei den Hottentotten im TH Lotzi in diesem Raum und unter anderem in anderen Produktionen, wie vom Frank, der hier zu meiner Seite sitzt und dieser großartigen Macbeth-Produktion, über die wir ja heute reden wollen.
Ja, danke André, über die Produktion reden. Also ich stelle mich erstmal vor, ich bin der Frank Hölz. Und der künstlerische Leiter einer Gruppe, einer losen Gruppe, würde ich mal sagen, die aus Schauspielern, Tänzern, Musikern, Pädagogen, Regieleuten, also kreuz und quer durch den Theater- und Musikgarten besteht. Und wir machen hier so ein bis zwei Produktionen, erstellen wir hier im Jahr, aber auch so Formate wie Lesungen oder reine Liederabende oder jetzt das Buch Malerei, was jetzt ein paar Mal gelaufen ist, unter anderem auch im Riff und noch weitergeht, wo dann halt noch andere Künstler dazukommen. Und jetzt haben wir halt den Macbeth gemacht, und zwar als Musik-Theater-Produktion. Das heißt, wir stehen mit einer Rockband auf der Bühne, spielen Rammstein, was spielen wir noch? Ja, ein paar andere Lieder halt auch noch.
Ganz viel Musik, die für die GEMA total interessant ist.
Ja, die haben wir ja auch angegeben an der GEMA. So kostet dieser Abend leider...
Entschuldige, damit konnte ja nun wirklich keiner rechnen.
Naja, das sind ein paar Kosten, die dann halt auch mal zukommen. Deshalb bin ich ganz froh, dass die Kollegen wenigstens alle umsonst mitmachen, wie zum Beispiel, und ich gebe zurück an unseren wunderbaren Macbeth André Dinter.
Das ist interessant, du hast jetzt an André zurückgegeben. Ich bin gespannt, wo du es hingibst.
Ja, ich reiche mal gleich durch, weil zu meiner Linken, da sitzt ja die Andrea. Andrea, stell dich doch mal vor, auch ein Teil dieser wirklich kuriosen Macbeth-Produktion.
Ja, ich bin Andrea Homersen und bin hier im TH Lotzi schon sehr lange auf der Bühne und hinter der Bühne und hinter den Kulissen und vor den Kulissen und überhaupt tätig. Und mittlerweile aktuell eben auch beim Konsortium in der Macbeth-Produktion. Und meine Rolle dort heißt im Skript ganz unspektakulär Hexe 1. Was soll ich sagen? Ich leite unter anderem die Gruppe Thea Terra hier im Hause, die im Moment hauptsächlich Tanztheaterproduktionen auf die Bühne bringt. Und es gab eine Produktion bereits mit dem Konsortium zusammen, das war Dracula, wo meine Tanzgruppe tanzenderweise durch ein Irrenhaus tanzte, das unter anderem Dracula und Dr. Seward und Van Helsing und ich weiß nicht wen noch beherbergte.
Ich tippe mal Renfield.
Renfield ja, gab es auch, gespielt vom unvergleichlichen Giampiero Piria, der heute leider nicht bei uns ist. Ja, und jetzt haben wir gedacht, prima, wir können tanzen in Macbeth. Aber nein, es sollte ganz anders kommen. Und damit gebe ich zurück an den künstlerischen Leiter.
Ach, da bin ich ja wieder, der Frank, ja. Ja, ich habe die Hexen ganz einfach ganz statisch hinter Mikrofone gepackt. Und die dürfen tatsächlich den englischen Originaltext rappen. Was sehr gut geht mit Shakespeare-Texten.
Fantastisch, da frage ich jetzt mal ganz kurz natürlich, wie hört sich das denn an? Ich kriege einen Blick, der so eisig ist.
Double, double.
Toil and trouble, fire burns and cauldron bubble.
Yo. Okay, super. Fang immer, wenn du mit dem Knie gegen dieses Tischkante stößt.
Hunger to the fog and filthy air. Fair is foul and foul is fair. Hunger to the fog and filthy air. Fair is foul and foul is fair. Hunger to the fog and filthy air.
Dankeschön. Yeah. Fantastisch. Super. Du bist keine Hexe, aber du hörst dir das immer an.
Das sind seine Visionen.
Ich bin Hexenfan, ja.
Oh, fantastisch. Also,
das ist schon so drin.
Erste Frage, so direkt, die super platt klingt, aber eigentlich ein Türöffner ist, um ein reichhaltiges Füllhorn von Anekdoten und Geschichten loszuwerden. Achtung, pass auf. Warum Macbeth? Wie bist du darauf gekommen, gerade dieses Stück zu machen?
Ach du heiliger Strohsack. Erstmal musste ich ja wieder mal ein Stück suchen für meine ganzen Leute. Das war das Erste. Die zweite Geschichte war, dass ich auf jeden Fall einen klassischen Text haben wollte, weil einige in dem, ich sag jetzt Ensemble in dem Falle, sowas noch nicht gemacht hatten. Und ich versuche, die Messlatte von Stück zu Stück immer höher zu setzen, höher anzulegen. Dann passiert es natürlich manchmal auch, dass der ein oder andere jetzt nicht mehr dabei ist, weil auch das passiert. Das war das Erste. So, nee, das Zweite, das Dritte. Und das Vierte, ich habe es selber mal gespielt, 1985. Und in einer 4,5-Stunden-Fassung, da habe ich nicht die Regie geführt. Und es war ganz schrecklich. Und ich hatte mir schon damals vorgenommen, das mache ich irgendwann mal besser. Ist mir auch gelungen.
Fantastisch. Gibt es denn was inhaltlich an dem Stück, was du interessant findest an der Geschichte als solches?
Eigentlich alles. Selbst die ganzen Nebenfiguren sind interessant. Nur so viele Leute haben wir nur auch nicht. Und ich wollte auf keinen Fall 4,5 Stunden, weil wir sind jetzt bei 2,5 Stunden, ist auch noch genug. Was ich immer ganz interessant fand, war, also für mich zumindest in der Deutung, ist, dass Macbeth eigentlich gar niemand braucht, dem irgendwas einflüstert. Der hätte seinen Weg sowieso so gemacht, sobald er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. So wie jeder andere auch, wie Macduff eine Gelegenheit braucht, um uns zu bringen, wie der Rico, unser Königssohn, dann ja die Gelegenheit braucht und sich eigentlich freut, dass Dank und Tod ist, zumindest in unserer Deutung, das ist ein reines Machtspiel. Und anders ist es eigentlich nicht. Also deshalb sind die Hexen auch als Visionen Macbeth inszeniert worden.
Als Teil von ihm.
Das lasse ich mal offen.
So. Als um in Codesprache zu sprechen, inneres Team von Macbeth. Entschuldigung.
Danke.
Frank sieht gerade aus, als hätte er eine Zitrone gebissen. Es tut mir leid, dass ich dir dieses Stück Limone gereicht habe. Ja, dann wär's doch einmal für so Leute wie mich, die es vor Urzeiten mal gesehen haben. André, fass doch einmal kurz die Handlung von Macbeth zusammen.
Das ist schnell gemacht. Also.
Ja, fantastisch. Pitches.
Alte Duncan, König von Schottland, ist quasi sehr alt schon und der Demenz nahe, kriegt nichts mehr auf die Reihe. Drumherum eine Reihe von Verwandten, die seine Position einnehmen wollen. Ja, und erst bringt Macbeth Duncan um, hat ein schlechtes Gewissen, verfällt dann im weiteren Stück langsam dem Wahn und alle drumherum eigentlich, sind in der Neuordnung mit Macbeth als König ja, so dabei, dass es dann Großkrieg gibt, die Söhne von Duncan fliehen, es kommt nachher dazu, dass Herr von England kommt, die Hexenvision wird am Ende wahr und Dunsinum's Wald zieht auf, nee, Burnham's Wald zieht auf nach Dunsinum, also als sind wohl die englischen Truppen, die sich mit Zweige gecovert dann sozusagen langsam den Berg hoch bewegen. Das zeigen wir alles nicht, ist im Text etwas angelegt. Aber letztendlich, ja, zum Schluss stirbt.
Wir haben einen anderen Schluss.
Wir haben am Schluss tatsächlich das, doch stimmt, der Wald kommt ja da sogar.
Der Wald kommt ganz gut mit Brettern. Ja. Irgendwann zieht die Bühne zu, wo eigentlich klar wird, dass jetzt Macbeth dann jetzt auch sterben soll. Ja. Im Original wird er enthauptet. Bei uns hält er halt den Monolog, Leben ist nur ein Wandel und Schattenbild, der eigentlich wesentlich früher kommt, als Schlussmonolog vor dem Vorhang und legt sich selber hin.
Okay.
Auf der Trage, das ist unser Schluss.
Genau, meine Frau verfällt im Wahnsinn und...
Das ist doch unwichtig, tot. Die Lady Macbeth.
Nee, ja, klar, bestimmt mal so einfach. Also das heißt, alle sterben zum Schluss und dann gibt es halt irgendwo wieder eine Neuordnung, also... So tatsächlich, dass dieser Schlussmonolog quasi das Ganze nochmal in zwei Sätzen zusammenfasst, eigentlich, oder von mir aus auch die Schlusszeile, das Leben ist nur ein wandelndes Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht ein Stücklein auf der Bühne. Ein Märchen ist erzählt von einem Blödling, das nichts bedeutet. So ein quasi viel Aufriss um nichts, eben das Leben.
Das ist... Interessant, ich habe gerade die Frage, wenn wir jetzt erzählen, wie es ausgeht, spoilen wir da quasi das Ende, so wie in modernen Fernsehen? Ich glaube, bei Theaterstücken darf man das auch oft voraussetzen. Oder die Handlung, es ist ja nicht das Entscheidende, oder?
Naja, also es sind einige Zuschauer gewesen bei der Premiere, die komplett überfordert waren, aus verschiedenen Gründen. Es waren, sag ich mal, Theatergänger und Bildungsbürger da, unter anderem auch eine Soufflöse vom Bochumer Schauspiel aus tatsächlich. Und die haben das mal vor 20 Jahren oder so gelesen. Ne? Insofern waren sie, weil es gibt viele Kürzungen, viele Striche, ne? Also in der ganzen Sache. Man muss das Stück eigentlich, sollte man es schon kennen oder gelesen haben, sonst wird es tatsächlich ein bisschen schwierig. Und auf der anderen Seite waren halt Menschen und Zuschauer da, die jetzt unseren Dracula gesehen hatten oder einen lustigen Leseabend oder so etwas. Und die kamen mit der Sprache nicht immer zurecht. Nicht, dass das schlecht gesprochen oder gespielt worden wäre, sondern es ist eben auch heute, also es wird in vielen Theatern auf andere Übersetzungen mittlerweile zurückgegriffen und nicht auf die Schlegel-Tieck-Fassung, die aber eine sehr, sehr bildgewaltige Sprache ist. Und deshalb finde ich die auch sehr gut. Aber genau aus dem Grund, also auch große Häuser scheuen sich mittlerweile davor, solche Übersetzungen zu nehmen, weil sie glauben, dass ihr Publikum überfordert sei. Scheint ja auch zu stimmen. Heimann hat auch vor kurzem mal angemängelt in irgendeinem ganz, ganz langen Bericht, ob Theater heute oder was, glaube ich, gewesen, wo er genau das bemängelte eben auch.
Also so diesen Drang, dass man als Theatermann, man müsse konsumerabler werden oder ein bisschen niederschwelliger damit, ja. Weil das Theater eigentlich sein Publikum latent für blöd hält.
Dafür haben wir ja die Musik reingenommen, damit auch die Leute Spaß haben, was zu lachen haben, dann können sie wenigstens mitschunkeln ab und zu, ne? Das macht es dann wieder also flockiger und also konsumierbarer, sage ich dann einfach mal. Aber es ist kein leichter Stoff.
Also ich glaube tatsächlich, dass das Publikum jetzt nicht im Allgemeinen, wer ist das überhaupt, das Publikum, aber dass das...
Deshalb sprach ich ja von verschiedenen
Leuten. Ja, genau. Aber dass diese Befürchtung, die ich gerade konstatiert habe und die auch Palmer konstatiert hat, vielleicht gar nicht so stimmen muss. Ich glaube, man muss dem Publikum mehr zutrauen. Das habt ihr ja gemacht
letztendlich. Ich denke auch. Dass es so ist.
Selbst wenn man sagt, ich habe die Sprache nicht ganz verstanden, aber ich nehme da viel mit und das beschäftigt mich und so.
Ja.
Ja, okay.
Ich habe aber auch Stimmen gehört, die gerade die Sprache total toll fanden, weil es mal was ganz anderes war. Die waren total überrascht. Eine sagte, oh, ich liebe diese Sprache, ist endlich mal was anderes, das reißt einen total aus dem Alltag. Und eine sagte, ich musste mich erst an die Sprache gewöhnen, aber als ich dann drin war, fand ich es total toll. Also das gab es auch. Also es waren jetzt zwei relativ unbedarfte Zuschauerinnen.
Ja. Ja. Mit denen hatte ich jetzt nicht gesprochen, aber so kommt es dann eben. Ne?
Also ist letztendlich, dass wir die Handlung gerade kurz umrissen haben, eine Serviceleistung für alle, die sich das Stück anschauen möchten.
Ja, ganz prima Soap, alte Soap mit Musik.
Genau, Game of Thrones ohne Drachen, aber mit so halt.
Macbeth meets eine schrecklich nette Familie.
meets The Sopranos meets Dallas.
Ja, kann man auch so sagen.
Fantastisch. Die Zahl der M's, die wird am Ende, die ich sage, wird am Ende gezählt und der Podcast im Laufe des Jahres, wo die meisten M's drin vorkommen, gewinnt. Das habe ich mir jetzt gerade so ausgedacht, weil es mir selber auffällt. Du hast gerade gesagt, Lady Macbeth ist ja gar nicht so wichtig. Wenn man jetzt jemand ist wie ich...
Ich habe gelogen.
Aber ich finde das eine interessante Sache, weil du hattest mir, wir hatten da auch schon mal kurz drüber gesprochen, weil jemand wie ich, der das Stück vor irgendwann mal in der Heiner Müller Bearbeitung in Dortmund gesehen hat, vor, ich glaube, über 20 Jahren, und der dieses Klischee kennt, Lady Macbeth, die Frau, die von Ehrgeiz zerfressen, sage ich mal, sehr motivierend in das Geschehen eingreift, ist ja auch so ein Topos, der kommt dann in den verschiedensten Sachen vor. Also die Deutung liegt ja ganz oft nahe, dass Macbeth einfach jemand ist, dem seine Frau in den Arsch tritt und der deshalb diese Sachen macht. Das stimmt natürlich nicht, aber man könnte es kurz so denken. Ich finde, das wird auch ganz oft so hineingeheimnist in diese Figur. Und das hat man dann in Filmen, wie die mit Shakespeare gar nichts zu tun haben, zum Beispiel in Ein einfacher Plan von Sam Raimi, die Bridget Fonda Rolle oder so. Und bei euch ist es nicht so. Du hast ja gerade gesagt, Macbeth, ich weiß jetzt nicht, wie witzig das gemeint war, Macbeth hätte das, was er tut, auch eh gemacht.
Er hätte es eh gemacht, das ist schon klar, aber natürlich ist die zweite große Rolle ist natürlich Lady Macbeth und die habe ich auch, also die beiden, tatsächlich als Kammerspiel inszeniert. Also wenn es manchmal ziemlich turbulent, ziemlich bunt zugeht, wird es da komplett zurückgenommen. Da sind wir voll im Kammerspiel. Mhm. Ja? Und sie hat schon ihre Monologe und die hat schon die Texte, da haben wir auch bei den, ich glaube bei den beiden auch nichts, wenig, also der ein oder andere Monolog von Macbeth ein bisschen was rausgenommen, aber diese Szenen mit Lady und ihm, die sind komplett drin geblieben. Mhm. Ne? Und ich glaube, das ist eine Frage der Betrachtung vermutlich, wenn man sich das Stück anguckt, braucht der die, stachelt sie ihn an, macht die da mit, von allem ein bisschen.
Oder ohne es jetzt genau vor Augen zu haben, ist sie vielleicht ein Stück weit auch nur ein Teil seines inneren Teams?
Nein.
Nein, okay. Kein Fight Club.
Gut. Nein.
Ich finde es schön, den Regisseur dabei zu haben. Herr Hölz, ist das so und so gemeint? Nein. Super. Finde ich sehr gut. Kommen wir einmal zu den Schauspielern. Jetzt wird ja der Podcast ein bisschen zu so einer Art Bonusmaterial, zu einem Making-of. Jetzt nicht 4 Stunden in Neuseeland, sondern 30 Minuten hier. Wie seid ihr an eure Rollen rangegangen? Wie macht ihr das überhaupt? Wie spielt man Schau? Ich sage, spielt man Schau, weil ich das Wort Schauspielern hasse. Okay. Wenn es zuckt, ist man dran, sagt meine Frau.
Ja, sagt sie das. Ja, das stimmt, aber das kommt ja gerne auch so vom Impro, sage ich auch immer. Aber egal. Wie spielt man Schau? Ja,
In diesem konkreten Fall vielleicht.
Keine Ahnung, man kriegt den Text, man liest den durch, man ist erschreckt auf der Komplexität der Sprache und ja, interessanterweise der Frank hatte mich ja für den Dr. Stewart gefragt und hat mich jetzt für den Dracula nach dem Dr. Stewart gefragt.
Stewart bei Dracula.
War die Figur, die ich in Dracula gespielt hatte. So, an sich habe ich vielleicht eine, in deinen Augen, Frank, irgendwie so...
Leicht bekloppt?
Ja, er hält mich grundsätzlich für wahnsinnig und außerdem, dass ich vielleicht von Körperlichkeit oder in irgendeiner Weise meiner so manchmal ja, Art, die Dinge zu spielen, da irgendwie gut reinpasst. Ja, wie spielt man Schau? Naja, man guckt sich an, wie ist der Charakter, man liest es und der bildet sich ja ein Bild von einem Charakter jetzt im eigenen Kopf. So, ne? So. Mhm. Und das heißt so, der Kopf, so über das den Reinspüren, bietet natürlich darauf hin dann auch Körperlichkeiten an. So, die bietet man dem Frank an und der Frank sagt dann, gefällt mir nicht. Meistens lässt du mich machen. Ich weiß nicht, ob ich es dann so gut treffe oder ob du sagst, naja, come as you are. Ja, du hast ja sogar gesagt, dass in dem Fall, dass das Schauspielern, ja, wirklich sehr dann eben beim Schauspieler ist, dass du eigentlich da möchtest, dass der Schauspieler so seine Idee auch, wie er das körperlich, sprachlich löst, dann...
Es sei denn, ist es total falsch, das gibt es ja manchmal auch.
Gibt es auch,
und dann sage,
ne?
Ich, nein, das wird nur so nicht, ne?
Genau, das ist bei dir dann nie der Fall. Kam dann das auch schon mal vor, aber es ist an der Stelle, es ist so ein Suchen, Finden, Anbieten, bestätigt werden, negiert werden und neu suchen, ist so ein Prozess eigentlich.
Und wer ist Macbeth für dich? Ich gebe dir kurz Bedenkzeit und wende mich an Andrea.
Ja, als ich hörte, okay, Macbeth wird gemacht und irgendwie soll ich dabei sein, war mir klar, es gibt nur eine Rolle, die ich spielen würde. Das wäre Hexe 1.
Gab's da, ich will aber lieber Hexe 1 sein. Alle wollen Hexe 1 sein? Oder?
Nee, das gab es eigentlich gar nicht. Meine beiden Mithexen waren halt nur überrascht, dass sie gar nicht tanzen sollten oder ja, wie auch immer, durften, konnten, wie auch, ja, was sie gerne getan hätten. Was machen wir? Bei uns, auf uns trifft, glaube ich, am ehesten zu, was André gerade sagte, come as you are. Ganz normal, ein bisschen schräg, also sprich, auf der Bühne stehen Andrea, Shirley und Joanna und stehen da rum und sind ein bisschen bescheuert und keiner weiß so genau, wer sie eigentlich sind und sie sehen ein bisschen merkwürdig aus, aber auch nicht zu merkwürdig. Alles noch relativ im Rahmen und hey, wir dürfen Englisch sprechen, juhu!
Und
ja, was sich auch sehr gut anhört, wir unterlegen so eine ziemlich funkige Musik unter der ganzen Geschichte. Ne? Mhm. Klingt wirklich gut. Mhm.
Und die Hexen, was sind das für dich? Ich meine, die waren ja immer dieses eine Element in Macbeth, das super fantastisch war oder beziehungsweise so interpretiert werden kann. Wir haben gerade schon mal gesagt, für dich ist es mehr so eine Manifestation von seiner inneren Motivation her oder so. Wie ist es für dich? Sind es wirklich Hexen, die irgendwo leben und aus Spaß in das Geschehen eingreifen oder
also
wohnen sie in Macbeths Kopf?
Unabhängig von der Inszenierung, so wie ich das immer verstanden habe, wären für mich die Hexen eigentlich mehr wirklich Hexen, die unheimlich Spaß haben, jetzt mal ein Spaßekind zu machen. In diesem Fall mit einem jungen, aufstrebenden Politiker namens Macbeth. Und ich vermisse also am Schluss das Hexenlachen, weil die verarschen ihn ja nach Strich und Faden. Ja, es kann ihm nichts passieren. Niemand wird Macbeth etwas anhaben können, der nicht von einer Frau geboren wurde.
Das war da gibt es eine Pointe und die werden wir jetzt nicht spoilern.
Die werden jetzt nicht spoilern.
Guck bei Wikipedia, Kinder.
Ha, ha, ha. Und all solche Dinge mehr. Und ich sehe die Hexen da eigentlich immer als wirklich drei lustige Damen, egal welchen Alters, völlig alterslos, die am Schluss eigentlich so sich die Hände reiben und machen, was alles in dieser Inszenierung nicht der Fall ist, eben weil wir ein Teil von Macbeth innerem Team sind, was auch eine spannende Wirklichkeit ist. Ab und zu, glaube ich, brechen wir schon aus der Rolle aus, weil wir auch anders eingesetzt werden ab und zu. Dazu lasst euch überraschen und kommt gefälligst vorbei, die ihr das jetzt hier hört. Die Hexen sind uns drei spielenden Hexen auf jeden Fall sehr nah als Figur. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Okay. Also was du gerade gesagt hast, ist die klassische Trickster-Figur, so eine Art Joker, die
ja
zum eigenen Amüsement, sie sagen mitnichten die Zukunft voraus, sondern gestalten sie durch die Vorhersage, kann man so sagen.
So habe ich sie immer verstanden.
Fantastisch. André, wer ist Macbeth für dich?
Die Rolle, als die entstand bei mir im Kopf, oder so ein Bild von Macbeth zu haben, also Gefühl dafür, wie fühlt denn der sich an, was geht in seinem Kopf vor. Ich habe irgendwann festgestellt, ich meine, da am Anfang ist so eine Szene mit meinen beiden Kampffreunden Rosse und Banquo, und ich dann sagte so, oder dann zum Beispiel, ein anderer Krieger, doch, das war ja auch letztendlich... Ja, Rosse in einer anderen Rolle, ne? Also der dann da so kommt, so galloglassen, große, starke Krieger sind. So. Und ich habe dann gesagt, so, okay, jetzt bin ich jetzt so eher, ne, schmächtig, klein und so. okay, so wie passe ich da rein? Weil ich dachte so, auch andere Inszenierungen gesehen, dann alles so bam, 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 Ritterrüstung und so. So, nee, aber ich bin mehr so, muss man mal das Bild, was dann so zündete, was bei mir Klick gemacht hat, so ein bisschen Ekel Alfred, weil ich habe auch einfach nur einen Longsleeve und Hosenträger und so. Und von da auch der aufstrebende Politiker, ja, Ehrgeiz zerfressen, ja. Dann aber auch irgendwo bedürftig von Mutterliebe durch, oder, ne, dass mich meine Frau bestärkt zumindest irgendwo. Guck mal, ich hab's getan, juhu, Freude, ne, und dann aber doch, dass in dieser, dass darüber so eine Selbstverständlichkeit so auch einkehrt, so, dass das eigentlich was er tut, aber es zieht ihn schon tierisch runter irgendwie oder treibt ihn in den Wahnsinn, aber irgendwo geht's auch so mit einer gewissen Zwangsläufigkeit voran, so. Und da würde ich sagen, schon ein sehr gesellschaftskritisches Stück, was das angeht.
Ein sehr normaler Familienvater, ja, der auf seinem Sofa sitzt und seine Frau kommt ab und zu dazu. Ja. Die machen halt, die tun halt nur Schreckliches, aber es gibt genug Beispiele aus Familien, die auch Schreckliches getan haben.
Das ist wohl wahr. Was aber immer die interessante Frage ist, warum tun sie es? Was ist seine Motivation? Also er zieht los, bringt den König um.
Und ich sage mal, er möchte geliebt werden, ganz normal. Oder sich selbst geliebt fühlen oder selbst als jemand Ordentliches. Und weil man es halt so insgesamt so macht, denke ich. Weil man das machen muss, um Selbstbestätigung irgendwo zu erfahren. Auch, ja, würde ich schon sagen. Weil die Gesellschaft, da ist so, dass irgendwie alle wollen zur Macht. Und irgendwo, ich meine, ich habe ja letztendlich, interessant, ich muss ein ziemliches Kampfschwein gewesen sein. Weil es wurde ja schon beschrieben, dass ich da mit blutiger Wehr und triefendem Stahl mir Bahn gehauen habe.
Das
und
kann natürlich auch sein, dass du den Roster
bestochen hast.
Der kriegt dass der das nur erzählt.
Ja, das kann schon sein.
Wir
dass
nicht.
Wir da Promotion machen und ich sage, okay, wenn die anderen so toll immer wegkommen, warum ich nicht? Das ist, mag sein, ja. So, entweder so oder so. Das stimmt, das habe ich so gar nicht gesehen. Wahrscheinlich eher so.
Würde ich so sehen dann, wenn ich als Zuschauer sitze, muss ich das, kann eigentlich nur so sein. Der Ross ist der reinste Lobbyist hier von den Macbeths.
Guter Promoter. Der Typ, der die alle erschlagen hat, war dann auch tot. Macbeth findet das Schwert und sagt, schaut mal, ich habe seinen Tod gerecht. Hier.
Wow. Ja, das wäre der Vorspann. Du? Das wäre der Vorspann, um den zeigen wir ja nicht.
Den kann man sich jetzt so denken. Ja. Ich denke die ganze Zeit an vollkommen anderes Ding in Bezug zu, ich weiß nicht, kennt ihr die Serie The Boardwalk Empire? Spielt zur Prohibition in Atlantic City und da spielt Steve Buscemi den Stadtkämmerer, der aber sein Geld mit Prohibition und Schnaps und so weiter verdient. Und ich weiß nicht, ich denke die ganze Zeit an einen Politiker halt, reinsten Wassers.
Steve Buscemi auch schön, weil so.
Du bist die gut aussehende Version von Steve Buscemi, so ein bisschen vom Typ her.
Ja, aber so von daher, ja, und der nur so als Macbeth irgendwo, ne? Also das ist ja auch jemand, aber auf der anderen Seite, Macbeth ist natürlich auch eine Geschichte irgendwo des Scheiterns, wenn man so will, aber die ist dann ja auch sozusagen vorgegeben, mal so allgemein.
Okay, jetzt werden wir ganz, erstens, liebe Steve Buscemi-Fans, kommt und seht euch Macbeth an. Und das Zweite ist, hätte es die Möglichkeit gegeben, für Macbeth ein Happy End zu erfahren und wie hätte das ausgesehen? Oder ist es gar ein Happy End, so wie es endet? Das klingt jetzt total nach einer coolen Interpretationsfrage. Ich bin froh, dass ich die an euch weitergeben kann.
Ja, hat die Andrea doch gerade schon gesagt. Die drei Hexen stehen vor dem Frau und machen
Das ist das Happy End.
Ja.
Danke, Herr Hölz.
Ich sag mal, das Happy End, ich meine letztendlich zwei glückliche Nebenfiguren, die Kammerfrau und na, der, der mir den Rollstuhl schiebt.
Ja.
Also.
Lennox.
Lennox, genau. Das ist, würde ich sagen, das ist das Paar der Stunde. Die werden sozusagen diese Geschichte wiederholen. Irgendwo.
Stimmt, die Kammerfrau ist auch ein wichtiges Element als das Prekariat. Die haben wir überall eingebaut.
Aha.
In alle möglichen Szenen. Und die geht hinterher, haut die ab. Und Lennox.
Ich denke, was vielleicht als sagen, Happy End.
Die leben jetzt glücklich und zufrieden in einem Haus im Wald, wenn nicht die drei Hexen.
Genau. Entschuldigen Sie, uns ist zu Ohren gekommen, dass es ein Machtvakuum ein weiteres geben könnte.
Also ich denke auch so, Happy End ist irgendwo, dass es immer weitergeht, trotzdem alles so schrecklich ist, aber es geht ja immer weiter.
Und es geht gar nicht um die Person, sondern es geht um die Abläufe so ein bisschen. Ne? Automatismen,
ja.
Gesellschaftskritik, zack. Ich stelle mir gerade so eine ganz furchtbare Fassung vor, wo Macbeth im Sterben bereut und dann nochmal als so ein guter Jedi-Geist. Naja, lassen wir das.
Das hatte Shakespeare, glaube ich, an anderer.
Und dann spricht der abgehackte Kopf, spricht so in die Kamera. Es tut mir leid. Und im Hintergrund macht
Ich finde generell, man, es sollte dauernd
Das finde ich auch, das fehlt mir.
Auch so andere Figuren, zwischendurch immer. Nein, deine Inszenierung ist perfekt, so wie sie ist. Und vor allem, wie, du hast gerade gesagt, du hast es in einer 4-Stunden-Fassung gespielt. Wie lange geht deine Fassung?
2 Stunden 20.
Mit Pause?
Nee, die kommt noch oben drauf, die Pause.
Okay.
Also 2 Stunden 20 reine Spielzeit. So.
Cool. Ja, wir nähern uns langsam dem Ende. Gibt es noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet zu Macbeth? Zu eurer Arbeit dort?
Nee, ist ja jetzt fertig, ne?
Aber ihr führt es ja noch auf.
Ja, ja, am 27. Januar um 20 Uhr im Thea Lotzi.
Wow, und dann?
Freitag. Und dann nochmal am 17. Februar, das ist auch ein Freitag, auch um 20 Uhr im Thea Lotzi. Und dann erstmal, ja, vielleicht mal sehen, wie weit dann noch. Das richtet sich natürlich immer danach. Wird es angenommen, kommt das Publikum. Na, was ist, wie viele Leute sind auf der Bühne? 17 plus Techniker, 18.
Ich muss kurz das Raschen erklären. André Dinter hat eine Klarsichthülle mit seinem Kalender rausgekramt und checkt gerade, ob das auch wirklich so stattfindet.
Schreibt sich das jetzt gerade auf, ja.
Ja. Kann ich da überhaupt?
War das dann? Oh Mann, könnt ihr das nicht auch ohne mich machen?
Da geht ja viel, aber das geht nicht. Ne?
Ja, das sind dann die letzten, erstmal, vorerst letzten Gelegenheiten, Macbeth zu sehen. Kommt. Geht auf www.thealozzi.de und reserviert euch eine Karte oder 2 oder 3. Wenn ihr meint, hey, das ist nicht überhaupt, ich kenne jemanden, für den ist das überhaupt nichts und ihr wollt den ärgern, reserviert für den auch Karten und schenkt ihm die, das ist auch immer super. Im Idealfall kommt ihr. Wir wollen einfach, dass das voll ist, weil erst dann entfaltet sich die klangliche Resonanz so gut, dass man die Sprache dann auch umso besser konsumieren kann. Nicht wahr? Das habe ich mir natürlich gerade ausgedacht, egal. André, was sind denn deine nächsten Geschichten? Wenn man jetzt sagt, oh Mann, Macbeth habe ich verpasst und genau an den beiden Tagen kann ich nicht. Wo kann man dich denn dann noch sehen?
Nein, ich spiele es. Ich spiele Macbeth an dem Tag.
Ja, aber darüber hinaus. Ich wollte darüber hinaus, was machst du denn sonst noch so am Thea Lotzi?
Ja, Hottentotten spielen. All die Weile einmal im Monat eine wunderbare Show oder Mordart im Februar.
Eine wunderbare Show oder Mordart. Sehr schön.
Ja.
Mordart ist auch eine wunderbare Show.
Ja, aber Mordart ist Mordart. So. Das ist halt der Impro-Krimi. Und eine Show ist halt nicht direkt vorgegeben, dass es ein Impro-Krimi ist. Es ist keine Langform, es ist eher kurz vor Impro.
An dieser Stelle habe ich eine 4-stündige Diskussion über den Begriff Show rausgeschnitten. Ist es noch so in der Regel jeden ersten Samstag im Monat oder gilt das nicht mehr?
In der Regel gilt es immer noch, wenn nicht irgendetwas etwas anderes erfordert.
Also es gilt, es sei denn, es gilt nicht.
Mhm. Deswegen besser im Thea Lotzi gucken unter der Nummer, die du eben
www.thealotzi.de oder www.hottentotten.de.
Auch eine Möglichkeit.
Sehr schön.
Ansonsten,
nee, du bist, bitte, ich bestehe drauf, bitte jetzt.
Ich war noch nicht fertig.
Entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe.
Die Hottentotten haben
das, tut mir wirklich leid,
25-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Da wird sicherlich so zur Jahresmitte auch noch etwas Interessantes hier zu sehen sein. Ein Wochenende, ein Jubelfeierwochenende. Das steht allerdings noch nicht genau fest, wann und in welcher Form. Genau, ansonsten haben wir natürlich auch jetzt oder da mit meiner Kollegin Sarah, dass wir die Inklusionsgefahr im April am 24. und 25. hier im Thea Lotzi nochmal auf die Bühne bringen. Und ansonsten gebe ich natürlich Kurse und wir haben ja jetzt auch die offene Session an jedem letzten Donnerstag im Monat hier im Hause. Also es gibt Möglichkeiten noch und noch. Und noch.
Das ist gerade interessant. Offene Session.
Zu sehen. Bitte?
Entschuldige, offene Session, was bedeutet das?
Das bedeutet, dass letztendlich jeder Mensch da hinkommen kann, ob er spielen will oder nicht spielen will oder nur gucken will. Es findet unten im Café statt. Wir hatten es jetzt zum ersten Mal im November, glaube ich, laufen und wollen das eben sozusagen, jetzt vor Weihnachten ist es einmal nicht gewesen, wir würden es jetzt gerne monatlich durchziehen oder sonst in einer Frequenz, die der Ansturm rechtfertigt. Sprich, wenn es jetzt langfristig zeigt, es reicht, wenn man es irgendwie viermal im Jahr macht, ist es auch gut. Aber es kommen halt Impro-Spieler, die das schon können, es kommen halt meine Kurse dazu, es ist eine schöne Möglichkeit für etwas Ungeübtere oder solche, die nicht in der festen Gruppe Impro spielen, sich dann auch mal von Zeit zu Zeit zu erproben, und es wird dann abend gemeinsam improvisiert, und wer wirklich nur gucken will, ist herzlich eingeladen, auch das zu tun. So wie eine kleine Jazz-Session. Was trinken, gucken, Spaß haben.
Und kein Spielzwang.
Kein Spielzwang.
Nein. Super.
Nein, kein Spielzwang.
Andrea, was hast du dieses Jahr noch vor? Eine Thea Terra oder sonst?
Was habe ich vor? Ja, wie gesagt, Thea Terra gibt es ja noch, und das Tanzensemble. Wir werden eine Show machen im Herbst. Der Termin steht heute noch nicht fest. Wir hoffen, am Sonntag steht er fest. Da haben wir Projekttreffen. Die Show wird heißen Fairy Tales. Das heißt, vertanzte Märchenfiguren und ein Märchenerzähler. Und der Märchenerzähler wird dieses Jahr Giampiero Piria sein. Und es gibt schon viele, viele witzige und ernsthafte und schräge Ideen für diese Show. Wie bringen wir Märchen getanzt, vertanzt auf die Bühne, und das alles mit Mitteln des Bauchtanzes oder des Tribal Style? Es wird sicherlich bunt und rund, bestimmt 10 bis 12 Tänzerinnen auf der Bühne, der unterschiedlichsten Form und Ausdruck und tralala, unterschiedliches Alter von Ende 20 bis fast 60 Jahre alt. Und wir werden sicherlich schon Ausschnitte zeigen, einen kleinen Teaser auf dem Tialozzi-Fest, das auch noch bevorsteht. Kann man vielleicht auch an dieser Stelle erwähnen.
Wann wird das stattfinden?
Am 1. Juli.
Cool.
Ist jetzt festgelegt, und werden wir sicherlich einen Teaser bringen. Und ja, ansonsten gebe auch ich ja hier Kurse im Haus mit Tribal und Tribal Fusion, also wer da Interesse hat, schau doch mal auf www.sherifa-chandra.com.
Ich freue mich schon auf die ersten E-Mails. Wie schreibt man das?
Yes.
Aber das kann man rausfinden. Frank, was hast du dieses Jahr noch vor,
ja,
mit dem Konsortium?
Was machen wir? Alles Mögliche. Alles Mögliche. Also zum nächsten Mal nehmen wir unseren Bertolt Brecht Abend wieder auf. Das ist ein 2,5-stündiger Musiktheaterabend auch, der aber im Café stattfindet. Das wollten wir eh machen. Das heißt, wieder Aufnahme heißt dann, dass wir den zumindest 2-3 Mal dieses Jahr spielen. Mhm. Dann und wir gucken wir mal. Und dann wird es ein 2-Personen-Stück geben, Gut gegen Nordwind. Eine Mischung zwischen Theater und Lesung, da weiß ich noch nicht genau. Dann wird es einen Musiktheaterabend geben mit also 5 schauspielenden Musikern. Da ist jetzt mal meine Band nicht dabei, sondern ich habe mal ein paar Profis gefragt. Ganz einfach, weil man dann mit 5 Proben fertig ist. Ja, muss man mal so sagen, ist einfach so. Und das machen wir auf jeden Fall. Dann machen wir auch wieder die auf dem Sofa-Lesung an irgendwelchen Sonntagen. Auch nicht regelmäßig, auch unregelmäßig, muss man gucken. Dann natürlich Bachmann und Hölz, das ist mein Duo. Also mit dem Kollegen Wolfgang Bachmann, der Gitarrist ist. Wir haben dann jetzt auch mal Premiere. Nehmen noch ein paar musizierende Gäste dazu, also auch so 1,5 Stunden im Café wird das unten sein. Und das war es jetzt, glaube ich, gerade erstmal. Und das Bochumalerlei läuft natürlich weiter. Also wir werden vermutlich April oder Mai mit unserer Band, also der Konsortium-Band, den Musikern und den Leuten um Christian hier das Theater-Musik-Kabarett zusammen eine Show machen, hier eine 2-stündige. Und da haben wir noch keinen Termin gefunden, weil die natürlich auch alle sehr, sehr beschäftigt sind, die Leute.
Ja.
Das wäre es dann erstmal.
Cool.
Reicht ja auch.
Fantastisch. Ich möchte euch dreien danken, dass ihr in mein Mikrofon gesprochen habt. Ich möchte der werten Zuhörerschaft danken, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr mal nicht wisst, wo man so hingehen kann im schönen Bochum Stallhausen, dann kommt doch zu uns. Wie eine Kollegin mal sagte, malerisch gelegen zwischen Fußballplatz und Friedhof. Und ich finde, das fasst auch manchmal ein bisschen das Ruhrgebiet zusammen. Vielen Dank. www.thealozzi.de. Und ich finde, bis zum 28. August kann man das noch sagen. Frohes neues Jahr. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören.